Team. In so mancher Organisation stehen diese vier Buchstaben für toll, ein anderer macht's. Durch die Veränderungen der Arbeitswelt, nicht zuletzt durch die räumliche Entgrenzung, Stichwort Homeoffice, aber auch durch technologische Werkzeuge wie Google Docs, Microsoft Office 365, Miro und Co., hat kollaboratives Arbeiten ganz neue Facetten bekommen, also Arbeiten im Team technologisch unterstützt. Den Input der vielen für den Erfolg eines Projektes zu nutzen, das steckt im Kern dieses Fachbegriffs kollaboratives Arbeiten. Da ist auch was dran, aber Selbstläufer ist das keiner. Im Gegenteil, es gibt ein paar Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Immer mehr Unternehmen setzen auf kollaboratives Arbeiten. Welche Vorteile verspricht man sich davon? Naja, der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass einer der historisch zentralen Erfolgsfaktoren von Unternehmensorganisation seine Bedeutung nicht nur verloren hat, sondern sich nachgerade ins Gegenteil umgekehrt hat, nämlich die Arbeitsteiligkeit. Das ist kein ganz neues Prinzip. Stark vereinfacht kann man sagen, es war schon bei den Höhlenmenschen ausgeprägt. Die einen sind raus in die Savanne, um die Beute zu erlegen, die anderen sind in der Höhle geblieben, haben sich um die Aufzucht des Nachwuchses gekümmert und dann um die Zubereitung der herangeschleppten Beute. Fast forward in die Neuzeit, spannend für uns als Unternehmerinnen und Führungskräfte, wird die Diskussion dann ab dem 18. Jahrhundert. Der französische Ökonom François Quesnay begründet Arbeitsteiligkeit in der, ich zitiere, natürlichen Ungleichheit der Menschen. Zitat Ende. Darunter hat Quesnay die unterschiedlichen Begabungen und Qualifikationen der Arbeitskräfte verstanden, wenngleich noch sehr brachial eingeteilt in Landwirtschaft, Handel, Adel und Klerus. Man muss diese Übersetzung der Klassengesellschaft auf die Arbeitswelt natürlich historisch einordnen, aber immerhin zeigen sich hier schon die Zeichen eines angenommenen Zusammenhangs zwischen Kompetenz auf der einen Seite und Art der Tätigkeit auf der anderen Seite. Etwa zur gleichen Zeit arbeitet Adam Smith an seinem bahnbrechenden Opus Magnum Der Wohlstand der Nationen, in dem er die Bedeutung der Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung betont. Noch einmal 100 Jahre später wird's dann richtig spannend. Winston Taylor, der hat dann die radikalste und man muss betonen, für den Aufstieg der sogenannten ersten Welt zu Industrienationen erfolgreichste Formel definiert. Unter dem Begriff Taylorismus ist die Grundlage für die Förderbandlogik industrieller Produktion gelegt worden, indem geistige Tätigkeit von körperlicher getrennt wurde und jeweils verschiedene Arbeitskräfte dafür eingesetzt worden sind. Noch heute sprechen wir von Blue-Collar-Workern und White-Collar-Workern, den handwerklich manuell orientierten im blauen Arbeitsoverall auf der einen Seite und denen mit dem weißen Bürohemd auf der anderen Seite. Der Grundgedanke der Arbeitsteiligkeit hat somit nicht nur zur Aufgliederung einer Gesamtaufgabe in einzelne Teilaufgaben geführt, sondern auch zu einer Zuordnung dieser Teilaufgaben an spezialisierte Organisationseinheiten. Was ursprünglich zur Komplexitätsreduktion und zur effizienten Ausprägung von Expertise gedacht war, hat sich vor allem in größeren Unternehmen vielfach zu Silo-Denken und Doppelgleisigkeiten verkrustet. Ich begleite inzwischen seit über 15 Jahren internationale Konzerne in Strategieprozessen und habe selber vorher in Konzernen daran gearbeitet. Dass es da um die Frage geht, wie ein größeres Stück Arbeit idealtypisch in kleinere Einheiten zerteilt wird, wem innerhalb des großen Ganzen dann welche Aufgabe zukommt, das ist eher die Ausnahme bei einer Projektaufgabenstellung. Das Gegenteil kommt allerdings nahezu ständig vor, nämlich wie schaffen wir es, unterschiedliche Teile der Organisation harmonisch zusammenarbeiten zu lassen? Wie werden Wissen, Erfahrung und Kompetenzen, die in einem Teil des Unternehmens vorhanden sind, auch in anderen Teilen wirksam? Wie passiert Best Practice Sharing? Wie werden talentierte Mitarbeitende über Abteilungsgrenzen hinweg gefördert und so weiter und so weiter? Es geht also immer seltener um das Bewerkstelligen von Arbeitsteiligkeit und viel häufiger um das Beseitigen der Nachteile eben dieser separierten Darstellung von Arbeit. Dazu kommt, dass in der Ablauforganisation immer häufiger projektorientiert und temporär zusammengearbeitet wird. Wie rasch Betriebstemperatur in einem Raum hergestellt werden kann, in dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens versammelt sind, die nun an einem gemeinsamen Projekt zusammenarbeiten sollen, das wird immer häufiger zum Erfolgsfaktor. Und dann kommt man drauf, das ist eine vielschichtige Frage. Sie hat mit Werkzeugen, Tools, Technologie zu tun. Die einen verwenden jene Software, um ihre Prozesse zu beschreiben, die anderen eine ganz andere. Wenn Externe dazukommen, dann potenziert sich dieses Problem gleich noch einmal, oft schon damit beginnend, wie Zugriffsrechte vergeben werden können oder wie Datenaustausch jenseits von USB-Sticks, E-Mail-Attachments oder Dropbox und Co. funktionieren kann. Es ist aber auch eine kulturelle Frage, das merkt man auch ganz schnell. Teilorganisationen prägen rasch eigene Identitäten aus, nicht selten auch in Abgrenzung von anderen Bereichen. Dann heißt es, wir vom Vertrieb und die vom Marketing. Und jetzt sprechen wir noch gar nicht von weiter entfernten Teilen der Organisation, wie beispielsweise global verteilten Landesniederlassungen auf der einen Seite und der Konzernzentrale auf der anderen Seite. Da kommen dann ganz schnell auch wertende Begriffe ins Spiel. Der Elfenbeinturm, die Bezirkskaiser und so weiter. Also, es ist ein vielschichtiges Thema. Durch die recht deutliche Beschleunigung von dislozierten Arbeiten als Folge der Corona-Phase bekommt das Ganze nun weiter Auftrieb, denn im Bugwasser der örtlichen Flexibilität hat sich auch organisatorische Flexibilität eingestellt oder zumindest die Hoffnung darauf. Und parallel dazu sind die Werkzeuge, die die IT-Industrie uns zur Verfügung stellt, auch immer mächtiger geworden, gerade auch in Bezug auf Vernetzung, auf Sharing, auf Teamwork. Und so hat sich daher auch ein ganz eigener Fachbegriff etabliert, nämlich eben kollaboratives Arbeiten. Der Grundgedanke rührt also aus der Notwendigkeit, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Organisation ganz niederschwellig zur Kooperation zu führen. Und zwar unterstützt durch Technologie, die das mittlerweile auch ohne ausufernde Präsenzworkshops, x-faches E-Mail-Ping-Pong oder endlose Verteilerlisten leichtfüßig ermöglicht. Die Hoffnung, im Ergebnis entstehen durch erweiterte Horizonte auch höherwertige Inhalte. Und man knüpft auch gleich idealtypische Nebeneffekte an das Vorhaben, nämlich eine dadurch gesteigerte Motivation der Beteiligten, die verbesserte Kommunikation in der Organisation und ein optimiertes Wissensmanagement durch diesen stetigen Austausch. Technokratisch heißt das Ganze dann Cross-Group Collaboration oder so ähnlich. Gemeint ist immer das Gleiche, nämlich dass Menschen über genau jene Grenzen hinweg zusammenarbeiten sollen, die ihnen die Organisation in ihrer Grundstruktur eigentlich auferlegt. Abteilungen, Divisionen, aber auch nach außen hin, Lieferanten, Geschäftspartner und so weiter. Digital klappt das alles inzwischen schon um Dimensionen besser als noch vor ganz kurzer Zeit. Sicher, es gibt immer noch eine Menge Hürden. Die zahllosen Hoppalas in Online-Konferenzen sind da ein gutes Beispiel. Noch Jahre nach der Einführung von Microsoft Teams oder Zoom und auch nach ihrer intensiven Erprobung während der endlosen Corona-Lockdowns gibt es auch heute noch regelmäßig Verständigungsprobleme. À la hören Sie mich, sehen Sie mich, können Sie meinen geteilten Bildschirm sehen? Sie müssen mir noch die Rechte erteilen, damit ich etwas sharen kann und so weiter. Aber im Grunde muss man sagen, da ist schon sehr viel weitergegangen. Allerdings, die flapsige Redewendung "A fool with a tool is still a fool" gilt auch hier. Wer glaubt, durch das Freischalten von Google Docs, MS Teams oder Miro Boards bereits den Stein der Weisen in der Verbesserung der Kollaboration gefunden zu haben, täuscht sich ganz gewaltig. Technologie ist ein Enabler, ein Möglichmacher, aber kein Selbstzweck und auch kein Selbstläufer. Selbst dort, wo die Werkzeuge sehr gut eingeführt wurden und Mitarbeitende ausreichend qualifiziert in ihrer Bedienung sind, geben zahllose verwaiste Intranet- oder SharePoint-Seiten ein beredtes Zeugnis davon, dass es mit Technologie und Technologiekompetenz alleine nicht getan ist. Zentral sind demnach vor allem auch organisatorische und kulturelle Fragestellungen. Gibt es tatsächlich ein gemeinsames Ziel für alle Beteiligten? Liegt es im nicht nur ideellen, sondern auch ganz praktischen Interesse aller Teilnehmenden, Zeit und Energie zu investieren? Sind Erwartungshaltungen und Kompetenzen klar ausgesprochen und nachvollziehbar? Und, ganz häufig eine der entscheidenden Fragen, gibt es konfliktierende Interessen? Wenn beispielsweise Filialbetriebe eines Konzerns in ihrer Ergebnisbeurteilung untereinander im Wettbewerb stehen, na, dann wird die Lust an der Beteiligung an kollaborativen Projekten, in denen es dann um das Einbringen von Erfolgsrezepten geht, wohl eher überschaubar bleiben. Und zwar ganz nachvollziehbar warum. Dementsprechend bedeutet kollaboratives Arbeiten erhöhte Anstrengungen auf der Führungsebene. Produktive Zusammenarbeit kann nicht angeordnet werden. So wie sei lustig als Anweisung nicht funktioniert, so klappt auch macht mal gemeinsam nicht. Die Rolle der Führungskraft beginnt also schon lange vor dem eigentlichen Projekt, in dem eine Unternehmenskultur gestaltet worden ist, die ganz grundsätzlich Barrieren zwischen einzelnen Abteilungen abbaut, wechselseitigen Austausch fördert und von, mit und übereinander Lernen als Bereicherung wahrnimmt. Parallel dazu geht es um eine Erweiterung der Kompetenzen der Organisation, sowohl auf der Tool-Ebene wie angesprochen, aber auch interpersonell. Und schließlich müssen auch Zielsysteme so angepasst werden, dass es im Interesse des Einzelnen liegt, sich in der Gruppe einzubringen. So paradox es scheinen mag, aber kollaboratives Arbeiten erfordert eben keine Entführung, sondern eine Reform. Als Coach an der Seitenlinie zu stehen, bedeutet gerade auch in diesem Zusammenhang nicht weniger Verantwortung zu haben, sondern im Gegenteil mehr. Und nicht zuletzt auch selbst mit gutem Beispiel voranzuschreiten. Wenn die Führungskraft ihre Peers im Managementteam grundsätzlich als Wettbewerber um die Beförderung der nächsthöheren Hierarchiestufe betrachtet, dann wird wohl eine entsprechende Wirkung auch in die darunterliegenden Abteilungen hin ausstrahlen. Man darf sich dann nicht wundern, wenn es mit der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit nicht ganz so reibungslos klappt. Und auch wenn es gar nicht um eine kompetitive Einstellung geht, sondern um schlichte Gleichgültigkeit anderen Abteilungen gegenüber, ist Obacht angesagt. Wer sich nur für seinen eigenen Bereich interessiert, nicht links und rechts schaut, sondern nur auf seine eigenen Zielerreichungen, der hat zwar Arbeitsteiligkeit in extremis ausgeprägt, wird aber genau dadurch eher nicht anschlussfähig für kollaborative Aufgabenstellungen sein. Eine der interstellaren Grußformeln, die auf der berühmten Voyager Golden Record aufgenommen wurde, um außerirdisches Leben zu begrüßen, lautet: We are happy here, may you be happy there. Also uns geht's hier gut, hoffentlich geht's euch da drüben auch gut. Wenn Sie in Ihrem Betrieb so eine Haltung vorfinden, dann haben Sie noch vor der Einführung von Google Docs ein bisschen was zu tun. Aber die Arbeit an der Arbeit sozusagen, die hört auch dann nicht auf, wenn kulturelle Barrieren beseitigt oder zumindest aus dem Weg geräumt worden sind. Denn kollaboratives Arbeiten ist kein Ersatz für stringentes Projekt- und Konfliktmanagement, ganz im Gegenteil. Die angestrebte Weisheit der Masse kann nur dann aufblühen, wenn auch von Anfang an klar ist, unter welchen Spielregeln zusammengearbeitet wird. Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Teilen der Firma arbeiten in ein gemeinsames Dokument hinein. Jeder kann so seinen Beitrag leisten, sich einbringen, das Idealszenario eben. Aber wer entscheidet denn, ob ein Diskussionsbeitrag dann in die Endversion des Dokuments übernommen wird? Und nach welchen Kriterien wird das entschieden? Da gibt es viele Möglichkeiten. Es kann durch die Projektleitung geschehen, es kann durch transparent ausgesuchte Teammitglieder passieren, durch Gremien, durch einen Beirat, durch die Abstimmung unter allen Teilnehmenden, durch Bewertungen mit Sternchen oder ähnlichen Dingen. Und wir können jetzt lang darüber diskutieren, unter welchen Voraussetzungen welche dieser Methoden vielleicht besser oder schlechter geeignet ist. Aber eines steht auf jeden Fall fest. Egal welches Verfahren gewählt wird, nur wenn zu Beginn allen klar ist, wie letztlich entschieden wird, bleiben Überraschungen und damit auch Enttäuschungen aus. In meiner Erfahrung ist daher neben der bereits genannten Kulturfrage vor allem das Unterschätzen des Koordinationsaufwandes ein zentrales Hindernis für erfolgreiches kollaboratives Arbeiten. Selbst bei großer Begeisterung aller Beteiligten und auch unter der Annahme klaglos funktionierender Werkzeuge und deren kompetenter Nutzung, von alleine lösen sich Fragen nach gemeinsamen Absprachen, nach einzuhaltenden Fristen, nach Zuständigkeiten und überlappenden Aufgabenbereichen auch in den besten kollaborativen Projekten selten. meist sogar im Gegenteil. Die erlebte Enttäuschung, wenn so ein kollaboratives Projekt nicht so klappt, wie man es sich zu Beginn vorgestellt hat, kann dann dazu führen, dass Folgeprojekte es noch schwerer haben. Nach dem Motto, wir haben schon erfahren, in der Gruppe klappt das ja doch nicht, dann mache ich es eben lieber gleich von Anfang an selbst. Kann schlampig eingeführtes Kollaborationsmanagement zum Bumerang werden. Was braucht es also für erfolgreiches kollaboratives Arbeiten? Ich meine, die folgenden 5 Punkte sind eine zielführende Basis. Erstens, es braucht ein Ziel, eine Vision, eine Begründung, warum ein Unternehmen auf diese Art des Teamworks setzen möchte. Ich habe vorhin schon ein paar Gründe genannt, die ganz allgemein in Frage kommen. Das Aufbrechen von Silos, bereichsübergreifendes Wissens- und Erfahrungsmanagement, mehr Transparenz für Talente, all das sind gute Beispiele. Das sind generische Auslöser, die im Zweifel für jede größere Organisation gelten. Auf dem Level ist es aber noch nicht richtig griffig genug. Es bedarf einer spezifischen Zielsetzung, die sich dann jedes Unternehmen selbst auferlegen und formulieren muss. Sonst bleibt es ein bisschen beim »Das ist eh nett, dass wir das auch probiert haben« und die möglichen Nutzeneffekte verpuffen. Zweitens, nach der Vision braucht es eine Unternehmenskultur, die auf Gemeinsamkeit ausgelegt ist, die das größere Ganze höher bewertet als die Erreichung individueller Ziele. Das ist wahrscheinlich der schwierigste und vielfach auch der langwierigste Schritt. Nicht am Papier, nicht beim Formulieren wohlklingender Absichtserklärungen, sondern in der wahrhaften Umsetzung in der Praxis. Drittens wird es nötig sein, Zusammenarbeit auch auf der organisatorischen Ebene zu implementieren. Dort, wo es um Zielvereinbarungen geht, dort, wo operative Zusammenarbeit zwischen sehr unterschiedlichen Geschäftsbereichen gelingen muss, wo es darum geht, den Mitarbeitenden ausreichend Zeit und Ressourcenbudgets zur Verfügung zu stellen. Viertens braucht es die passenden Werkzeuge. Das ist halt leider meistens der erste Schritt, den Unternehmen setzen. Aber wenn die gerade eben genannten ersten drei noch gar nicht angegangen worden sind oder total unreif ausgeprägt sind, dann kann man sich eigentlich den Teil mit IT ein wenig sparen. Wenn man den Weg aber konsequent geht, dann braucht es eben ein Investment, finanziell und technologisch, in Kollaborationstools. Wie gesagt, ich bin der Meinung, man sollte Schritt 1 bis 3 klären, also Zielsetzung, Kultur und Organisation und dann erst die Technologiefrage stellen. Aber ganz so apodiktisch braucht man die Reihenfolge vielleicht gar nicht einhalten, sondern darf, etwas Experimentiermut vorausgesetzt, durchaus auch parallelisiert herangehen. Idealerweise schaukeln sich diese Dinge ja auch gegenseitig hoch. Und dann schließlich braucht es Punkt 5, nämlich auch die Kenntnisse und Kompetenzen, diese Arbeitsmethoden in der Praxis anzuwenden. Dazu gehört Training und Qualifikation, aber auch Change Management, alles in allem sozusagen ein Schmiermittel, damit das Werkel auch wirklich ordentlich läuft und nicht durch die Mühsal der Ebene gebremst wird. Wenn diese 5 Faktoren zum Einsatz kommen, dann ist kollaboratives Arbeiten tatsächlich ein sehr probates Mittel, um die Nachteile von Arbeitsteiligkeit zu überwinden und völlig neue Potenziale in der Zusammenarbeit intern wie auch extern zu heben. Der Blick nach vorne. So lohnend es ist, schon heute kollaboratives Arbeiten einzuführen, so notwendig wird es wohl in allernächster Zukunft sein. Denn bislang haben wir ja über die Zusammenarbeit zwischen Menschen gesprochen, zwischen Menschen in unterschiedlichen Bereichen der Organisation und auch über die Organisationsgrenzen hinweg, aber jedenfalls Zusammenarbeit zwischen Menschen, unterstützt durch Technologie. Aktuell geht es also darum, Technologie als Plattform zu verwenden, auf der sich Menschen austauschen können und mit deren Hilfe sie selbst produktiv sind. Wir merken aber jetzt schon anhand der Fortschritte von künstlicher Intelligenz, dass Technologie das Potenzial hat, über diese Basisrolle hinauszuwachsen und selbst auch eine inhaltliche und gestalterische Rolle einnehmen zu können. Das kann von der qualitativen Zusammenfassung von Beiträgen bis zu eigenständigen Lösungsbeiträgen gehen. Denkbar ist das dann in beide Richtungen, der Einsatz von KI, um menschliche Kollaborationsprojekte zu unterstützen, oder umgekehrt, der Einsatz von menschlichen Kollaborationsprojekten, um die Ergebnisse künstlicher Intelligenz zu bewerten und zu verbessern. Die Perspektive ist jedenfalls klar. Kollaboratives Arbeiten in der Zukunft wird nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Maschinen stattfinden und damit völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.